Herzlich willkommen zum Podcast über Whistleblowing und Zivilcourage. Wir reden heute über den Fall der Altenpflegerin Brigitte Heinisch. Mein Name ist Thomas Kastling und mir gegenüber sitzt Annegret Falter, Vorsitzende des Vereins Whistleblower Netzwerk.
Hallo Thomas.
Brigitte Heinisch ist ein stehender Begriff im deutschen Diskurs über Whistleblower geworden. Das liegt unter anderem daran, dass der Fall Brigitte Heinisch vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gelandet ist. Dort ist ein wichtiges Urteil gefällt worden unter dem Begriff Heinisch gegen Deutschland, das einem immer wieder über den Weg läuft, wenn man sich mit Whistleblowing in Deutschland beschäftigt. Dieses Urteil des EGMR war aber gar nicht der Endpunkt der juristischen Auseinandersetzung der Brigitte Heinisch. Der Endpunkt fand statt in einem Berliner Gerichtssaal an einem Tag Ende Mai 2012, ein heißer Tag. Wie ich nachlesen konnte, Annegret, du hast einen Bericht darüber geschrieben, du warst mit im Gerichtssaal 2012. Skizzier doch mal deine Eindrücke von damals.
Ja, ich erinnere mich daran, es war ein heißer Tag und die Verhandlung hat lange gedauert. Und die Journalisten und wir alle waren es fürchterlich leid zum Schluss. Und dann hat es eben tatsächlich doch nur einen Vergleich gegeben. Ich sage nur einen Vergleich, weil Brigitte Heinisch ein Urteil erwirken wollte und meines Erachtens zu Recht. Aber der Vorsitzende Richter hat auf einen Vergleich hingearbeitet. Es war so heiß, dass sich der Anwalt von Brigitte Heinisch irgendwann die Robe auszog und man sah darunter ein kariertes Hemd und Jeans und man konnte das vergleichen mit dem Prozessbevollmächtigten von Vivantes, der im feinen Tuch da saß und einige Kollegen, die hinter ihm saßen und Kolleginnen. Und diese bescheidene Anwalt von Brigitte Heinisch im Vergleich zu diesem Pulk von Vivantes-Mitarbeitern in feinem schwarzen Tuch, der kennzeichnet für mich so richtig das Kräfteverhältnis zwischen den beiden Parteien da vor Gericht. Brigitte Heinisch, die Krankenschwester, die maximal 30.000 Euro im Jahr verdient hat und dagegen eben diese geballte Macht des Konzerns. Man muss sowas mal erlebt haben, mit eigenen Augen gesehen haben.
Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH, Betreiber von 9 Krankenhäusern mit über 100 Kliniken, mehrere tausend Betten, 12 Pflegeheime für Senioren und so weiter. Mehr als 1 Milliarde Umsatz. Und ja. Alleiniger Anteileigner an der Vivantes GmbH ist das Land Berlin. Ganz interessanter Faktor, weil wir werden im Laufe der Geschichte nun hören, wie die Altenpflegerin Brigitte Heinisch in Konflikt gerät mit diesem Konzern. Dieser Konzern aber, finde ich, so agiert wie viele andere ruchlose, kapitalorientierte Konzerne auch und es offensichtlich überhaupt keinen Unterschied macht, wer der Anteileigner an dieser GmbH ist und wer nicht.
Ja, das ist der Privatisierung geschuldet. So einfach ist das. Es kann trotzdem ein Landeseigentum sein, aber es arbeitet wie ein rechtlich gesehen wie ein privatisierter Betrieb.
Ja, wir fangen ganz vorne an. Brigitte Heinisch ist in den 60er Jahren im Prenzlauer Berg geboren, damals DDR. Nach dem Ende der DDR lernt sie die Arbeitslosigkeit kennen. Das beschreibt sie in 2 Büchern, auf die ich jetzt hier mal wieder rekurriere. Satt und sauber heißt das eine. Satt und sauber, eine Altenpflegerin kämpft gegen den Pflegenotstand, 2008 erschienen im Rowohlt Verlag. Und das andere, Altenpflegerin schlägt Alarm über das Recht, Missstände anzuzeigen, 2012. Erschien im VSA-Verlag. Sie hatte ursprünglich in der DDR Facharbeiterin für Lager- und Umschlagsprozesse gelernt. Nach der Wende kam die Arbeitslosigkeit, wie für nicht wenige Menschen. Man vermittelte ihr eine ABM-Maßnahme. Sie ging mit alten Menschen spazieren, kaufte ein, kümmerte sich um diese im Rahmen von einem Verein, der das organisierte. Und anschließend machte sie ihre Ausbildung zur Altenpflegerin. In dieser Ausbildung lernte sie, ich glaube, das ist wichtig zu erwähnen, sie schreibt das auch selber so ähnlich, dass zur Pflege von alten Menschen durchaus auch gehört, nicht nur die Körperpflege, sondern auch, dass man die Menschen anregt, sich sinnvoll zu beschäftigen, sodass sie in Würde altern können. Ich glaube, das ist auch heute noch so angelegt, wenn man guckt, was man so findet über den Ausbildungsberuf, liest man ähnliche Sätze. Der Alltag der Altenpflege, den Brigitte Heinisch dann aber schnell erlebt, sieht anders aus. Erst in der ambulanten Pflege, man ist dann gebunden, nur die Pflegevereinbarung umzusetzen. Das führt zu Situationen wie, sie kommt in eine Wohnung und die Person hat sich eingenässt, In ihrer Pflegevereinbarung steht aber nur, dass sie sich um die Nahrungszuführung kümmern muss. Brigitte Heinisch ist niemand, die dann die Person eingenässt auf dem Sofa sitzen lässt. Das wiederum führt aber zu Stress, weil es immer zeitlich knapper wird. Und sie wechselt irgendwann in die stationäre Pflege. Der Alltag, den sie dort erlebt, schreibt sie, ist auch nicht stressloser und nicht weniger schlimm. Sie brennt die Flure auf und ab, der Pieper piepst, irgendwo schreit jemand, man muss Menschen im Aufenthaltsraum sitzen lassen, weil man wieder damit beschäftigt ist, in ein Zimmer zurückzurennen und sich da um Menschen zu kümmern, und konstante Unterbesetzung, das, was heute Pflegenotstand genannt wird, ich glaube, ein Begriff, der damals so noch nicht geprägt war, dass dieser Begriff Pflegenotstand aber heute so verwendet wird, ist meines Erachtens, wenn man sich die Diskursgeschichte anschaut, auch ein paar Prozent Brigitte Heinischs Verdienst.
Würde ich auch so sehen, weil danach begann zumindest die Diskussion um den Pflege-TÜV.
Man konnte auf jeden Fall parallel zu der Geschichte, die sich nun nach und nach entspinnt, sehen, dass auch eine öffentliche Debatte stattfand über genau das, was Brigitte Heinisch an verschiedenen Stellen angeprangert hat, nämlich eben diese Unterbesetzung in Pflegeheimen.
Ja, und es begann vor allen Dingen die Diskussion um die Pflege-TÜVs.
Ja.
Heime wurden bewertet und Heime bekamen Punktzahlen, die wiederum kritisiert wurde, aber immerhin wurde darüber geredet. Ja. Aber wie nachhaltig diese Diskussion damals war,
oder bis heute funktioniert
hat, sei dahingestellt.
Wir schreiben Anfang der Nullerjahre, eine Zeit, in der die Lust an der Privatisierung noch größer war als heute. Das führt dazu, dass das Altenheim, in dem Brigitte Heinisch damals arbeitet, überführt wird in eine große GmbH 2001. Diese GmbH ist am Anfang NetG-Kliniken. Kurz darauf wurde sie dann umbenannt in Vivantes. Hintergrund war, dass das Land Berlin beschlossen hat, sogenannte marode Pflegeeinrichtungen und Kliniken unter einem großen Dach zusammenzuführen und dann zu sanieren, wirtschaftlich zu sanieren. Das bedeutete, dass diese große GmbH in die Pflicht genommen wurde, aus den roten Zahlen herauszukommen und irgendwann schwarze Zahlen zu schreiben, was einherging damit, dass dieser Pflegenotstand sich aus Sicht verschiedener ExpertInnen und auch von Brigitte Heinisch nur weiter verschlimmerte. Denn wirtschaftliche Sanierung bedeutete Kürzung von Mitarbeiterstellen, Effizienzsteigerung. Ich glaube, wenn man da mal in ihr Buch reinguckt, zum Beispiel aus einem kurzen Absatz zitiert, steht sowas wie, ich ging zu Frau Matuschek, Namen sind in dem Buch verfremdet, die im Bett lag und lachte, wo durch abgebrochene kariöse Zähne sichtbar wurden, ein fauliger Mundgeruch wehte mir entgegen. Ich entfernte die Windel, die beißend nach Urin roch und mindestens 5 Kilo wog. Der Nachtdienst hat es offenbar wieder nicht geschafft, Frau Matuschek eine frische Vorlage anzuziehen. Wiederholte sich das, drohte eine Pilzinfektion. Es lohnt sich wirklich, diese Bücher von Heinisch zu lesen, weil man viel über den Pflegealter aus der Zeit, zumindest in diesem Pflegeheim, aber manches lässt sich auch auf andere übertragen, erfährt.
Ja, in dem Zusammenhang möchte ich doch auch noch auf ein drittes Buch verweisen, nämlich Brigitte Heinisch hat den Whistleblower-Preis bekommen. Und bei der Gelegenheit beschäftigen sich auch einige der Referate, die auf der Veranstaltung gehalten wurden, mit eben diesen strukturellen Defiziten in der Altenpflege.
Gemeinsam mit Ihren KollegInnen im Wohnbereich fängt Heinisch damals an, Maßnahmen zu ergreifen, um gegen diese Unterbesetzung anzugehen. Und das, was sie dann macht, machen mit mir anderen zusammen, ist eine sogenannte organisationsinterne Hinweisabgabe, eine Überlastungsanzeige. Aus unserer Sicht ist das...
Mehrere Überlastungsanzeigen. Mehrere.
Ist das die erste Form von Whistleblowing? Sich intern zu melden und Veränderungen anzustoßen.
Das ist die vorgeschriebene Form.
Und es passiert aber leider nichts bei Vivantes.
Die noch heute von der arbeitsgerichtlichen Rechtsprechung vorgeschrieben ist. Zuerst sich intern beim Arbeitgeber zu melden. Und was bei Heinisch dabei rausgekommen ist, sehen wir ja gleich.
Ja, man sieht, dass die Pflegedirektorin, die im Heim zuständigen Leitungspersonen wohl zu Schnecke macht, das Team wurde durchmischt. An der Unterbesetzung ändert sich nichts. Man sieht eine Spirale, Heinisch geht es immer schlechter mit diesen Arbeitsbedingungen, sie wird auch krank. Sie sucht nach weiteren Mitteln, um Veränderungen herbeizuführen, was dann zur nächsten Eskalationsstufe führt. Sie droht Vivantes mit dem, was wir externes Whistleblowing an die Behörden nennen. Sie sagt nämlich, sie würde gegebenenfalls die Staatsanwaltschaft einschalten, sollte sich nichts an der Unterbesetzung ändern.
Was sie dann auch tut.
Genau, ein paar Monate dauert es, aber dann irgendwann kommt es dazu, weil wieder nichts passiert. dass sie gemeinsam mit ihrem Anwalt Anzeige bei der Staatsanwaltschaft einreicht.
Und zwar wegen Betruges.
Ja.
Denn die Heinisch und ihr Anwalt haben die Strafanzeige sozusagen konstruiert. Man kann leider keine Strafanzeige erstatten, weil Menschen an sich, weil sie schlecht behandelt werden, weil sie nicht, wenn sie nicht gelagert werden, vorschriftsmäßig, wenn sie nicht genug Flüssigkeit bekommen, das kann man nicht anzeigen. Man muss dann konstruieren, dass sie die zugesagte Pflege nicht erhalten, das heißt, und dass das dann ein Betrug, ein geldwerter Betrug ist sozusagen. Ja, nicht wahr?
Die Krankenkasse zahlt oder die Pflegeversicherung oder ja, manche Leute auch noch privat, aber sie bekommen nicht das, was ihnen eigentlich zusteht. Und zweitens zeigt sie auch noch an wegen Nötigung gegen die Mitarbeiter.
Was genau ist Nötigung?
Ich wüsste es nicht auswendig. Vor mir liegt, wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Heine schreibt, sie hat mit der Strafanzeige ihr Schicksal in die Hände der Justiz gelegt und damit ihre Existenz aufs Spiel gesetzt. Die Hände der Justiz sind nicht gerade fürsorglich. Nee. Das Erste, was passiert, ist, dass sie den Bescheid bekommen, dass die Ermittlungen nicht aufgenommen werden, weil nicht genügend Anhaltspunkte für das Vorliegen von Straftaten vorliegt. Und zeitgleich ungefähr folgt eine Kündigung wegen krankheitsbedingter Fehlzeiten. Es entstehen verschiedene juristische Stränge. Wir werden die hier nicht komplett auseinanderdividieren. Ein Strang ist auch noch ganz interessant. Sie erhält auch mehrere Kündigungen. Eine Kündigung erhält sie dann bald darauf wegen einem Vorfall, bei dem Menschen, die von der ersten Kündigung erfahren haben, einen Flyer, ein Flugblatt geschrieben haben, um zur Gründung eines Solidaritätskreises Heinisch einzuladen. Und das ist tatsächlich dann ein weiterer Grund für eine Kündigung.
Na, ihr wird Mitwirkung daran vorgeworfen.
Ah ja, sogar das, genau, Weiterleitung.
Und ich glaube auch Gespräche mit Journalisten werden ihr vorgeworfen. Oder Informationen an Journalisten werden ihr vorgeworfen. Was sie, glaube ich, bestritten hat.
Entlang dieser Stränge entwickelt sich eine unglaubliche gerichtliche Schlacht mit verschiedenen Instanzen. Erstens die Strafanzeige wegen Betrugs an den Bewohnern, Kündigung wegen Fehlzeiten, Kündigung wegen der Vorwürfe der öffentlichen Äußerung.
Fristlose Kündigung, eine fristgerechte Kündigung.
Es geht hin und her. Insgesamt 7 Jahre, ne, glaube ich, ungefähr.
Bis zum endgültigen Abschluss, ja.
Den Aspekt, den ich persönlich da immer noch ganz interessant finde, ist im Jahr 2006. Es hatte zuvor eine Entscheidung des Arbeitsgerichts, Landesarbeitsgerichts Berlin gegeben, dass die, was ist Landesarbeitsgericht? Das Arbeitsgericht, dass die Kündigung aufgrund des Flugblattes
des öffentlichen Whistleblowing,
ja, unwirksam gewesen sei.
Das war das Arbeitsgericht, ja.
Genau, dann daraufhin war Vivantes in Revision gegangen und jetzt befand sich der Fall vor dem Landesarbeitsgericht Berlin. Hier wird vom Flugblatt abgeschwenkt auf die Strafanzeige.
Ja. Der Kündigungsgrund wird ausgetauscht.
Das Landesarbeitsgericht argumentiert, dass die fristlose Kündigung rechtens gewesen sei, weil Heinisch mit ihrer Strafanzeige, in der sie aus Sicht des Gerichts die Straftaten nicht ausreichend bewiesen habe, ihre arbeitsvertraglichen Rücksichtsnahmepflichten verletzt.
Ihre Loyalität dem Arbeitgeber, ja, gegenüber, was eine Nebenpflicht ist, eine arbeitsvertragliche Nebenpflicht.
Ich persönlich fand das absurd, als ich das gelesen habe. Ich habe mir das so vorgestellt, du beobachtest, dass etwas so dermaßen schief läuft, direkt vor deinen Augen, und du darfst damit nicht zur Polizei oder Staatsanwaltschaft gehen, sondern bist deinem Arbeitgeber in Deutschland, deiner Arbeitgeberin, so dermaßen verpflichtet, dass ich nicht das Recht zu einer Strafanzeige habe. Wobei Strafanzeige ja auch immer längst noch nicht Verurteilung bedeutet, sondern es bedeutet ja nur, dass ich den Staat bitte, schauen Sie sich das nochmal ganz genau an.
Naja, du darfst unter bestimmten Umständen, darfst du schon Anzeige erstatten, aber du musst eben zuerst intern dich an den Arbeitgeber wenden. Und wie weit der Arbeitgeber verstrickt ist in das, was du anzeigst, das weißt du erstens oft nicht, zweitens ist es schwer beweisbar, was eventuell ein Grund wäre, den Arbeitgeber zu übergehen. Nein, du hast viel bessere Karten, wenn du dich zuerst intern meldest. Und wenn du gleich zur Staatsanwaltschaft gehst, dann musst du eben den Beweis führen, oder es ist von Urteil zu Urteil verschieden gewesen, aber du musst ein jedenfalls plausible Gründe nennen, sehr plausible Gründe nennen, warum du einen Tatbestand für wahr hältst, den du angezeigt hast. So, wenn das eine Straftat ist, ein Rechtsverstoß, dann hast du noch relativ gute Karten. Wenn das aber so etwas ist wie im Fall der Pflege, dass Bewohner unzureichend gebettet worden sind, ernährt worden sind, festgebunden worden sind, dann musst du tatsächlich, es ist ganz schwer, den Beweis zu führen, den plausiblen Nachweis zu führen, sagen wir mal so.
Ich finde es schon, dass es schwierig ist, dass man damit anfängt, dass dann die Whistleblowerin oder der Whistleblower einschätzen muss, ist das jetzt ausreichend oder nicht?
Ist das ein Rechtsverstoß oder nicht? Zum Beispiel das Festbinden ist ja dann ein Rechtsverstoß. Ja. Machst du dann ein Foto? Ich meine, welche juristischen Kenntnisse werden von einem Whistleblower verlangt?
Ja. Heinrichs Anwalt geht dann noch vor das Bundesarbeitsgericht, also sie verlieren in der Instanz, geht noch vor das Bundesarbeitsgericht und Bundesverfassungsgericht, Beschwerden werden jeweils abgewiesen. Als letzter Schritt, als letzter Strohhalm bleibt dann der Weg vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Nicht zu wechseln mit dem EuGH, dem Europäischen Gerichtshof, sondern der EGMR in Straßburg. Wie funktioniert sowas? Kann ich morgens aufwachen und sagen, ich lege jetzt Beschwerde, das ist nämlich auch nicht eine Anzeige, sondern ich lege Beschwerde beim EGMR ein? Oder was ist da der Vorgang?
Naja, versuchen kannst du das ja, aber mit relativ wenig Aussicht auf Erfolg. Nein, man muss erst den gesamten nationalen Instanzenweg durchlaufen haben, bevor man dann vor den EGMR geht. Und der EGMR beurteilt dann letztlich die Urteile der Gerichte, die Gesamtheit der Urteile der Gerichte eines Landes. Deswegen heißen die Verfahren immer in diesem Fall Heinisch gegen Deutschland oder später ein Fall, auf den wir vielleicht noch zu sprechen kommen, Gavlik gegen Liechtenstein. All diese Leiturteile, Guja gegen Moldawien, die ist immer ein Whistleblower, eine Person gegen ein Land.
Was ist rausgekommen bei Heinisch gegen Deutschland?
Heinisch hat obsiegt und das hat sie, weiß Gott, zu Recht. Heinisch, das Urteil besagt im Wesentlichen, dass das Recht auf Meinungsfreiheit von Frau Heinisch in diesem Fall höher zu bewerten ist als das Recht des Arbeitgebers auf seinen guten Ruf und die Unversehrtheit seines Rechts der freien Berufsausübung.
Das heißt, ist ja auch ein Grundrecht. Der EGMR hat dann eine Abwägung
zwischen diesen beiden Grundrechten und der ist zu Heinisch Gunsten ausgegangen, insbesondere vor dem Hintergrund, nach dem Kriterium des öffentlichen Interesses. Der Gerichtshof hat geurteilt, dass das öffentliche Interesse an dem Schicksal der alten Leute in dem Heim, die oft hilflos gewesen seien und sich nicht hätten wehren können und krank, dass es ein öffentliches Interesse daran bestanden hätte, das zu erfahren.
Wobei öffentliches Interesse in dem Zusammenhang verstanden wird als juristischer Begriff in dem Sinne des Gemeinwohls, richtig?
Habe ich das? Ja, das ungefähr. Also das öffentliche, sagen wir mal so, das öffentliche Interesse kann sein ein Interesse der Öffentlichkeit an etwas. Oder es wird als Synonym verwendet für das Gemeinwohl. Mhm. Und manchmal sind da Mischformen, aber das hängt ja auch oft zusammen.
Du hast gerade kurz den Bezug gezogen zu Gavlik gegen Liechtenstein. Das ist ein Urteil, das der EGMR jetzt im Februar 2021 gefällt hat. Ähnlich gelagert wie das Heinisch-Urteil.
Naja, ähnlich gelagert in Bezug auf die Sorgfaltspflicht, weil auch die beurteilt wurde, in Bezug auf die Sorgfaltspflicht eines Whistleblowers, wenn er zu einer externen Anzeige sich entscheidet.
Was war passiert? Gavlik war Arzt in einem Lichtenhauser Spital.
In einem Lichtensteiner.
Lichtensteiner Krankenhaus. Ja. Und er beobachtet... Hat den Chefarzt verklagt, weil er gemeint hat zu beobachten, dass dort Tötung auf Verlangen stattfindet, also eine Überdosierung von Morphium.
Oder sogar fahrlässige Tötung oder Beihilfe zum Suizid, das war auch schon 2014 oder so
und
etwas.
Und hat Anzeige erstattet, dass die Klinik hat ihn daraufhin entlassen und er ist die Instanzen durchlaufen. bis vor den EGMR. Und dieser EGMR hat jetzt am Ende, wenn ich das richtig verstanden habe, so geurteilt, dass er hätte gründlicher überprüfen
müssen. Er ist unterlegen, ja? weil er tatsächlich hätte gründlicher überprüfen müssen, was die Sachverhalte waren, bevor er Anzeige hätte erstatten dürfen. Ja. Und
das unterscheidet ihn dann vom Heinisch-Urteil, ja?
Das widerspricht dem Heinisch-Urteil krass, weil in dem Heinisch-Urteil gerade festgehalten wurde, dass Heinisch nicht die Pflicht gehabt hätte, im Einzelnen zu überprüfen und im Einzelnen nachzuweisen, vor allen Dingen, im Einzelnen nachzuweisen, dass bestimmte Dinge vorgefallen sind, das würde jetzt zu weit führen, das auszuführen im Einzelnen, dass bestimmte Dinge tatsächlich vorgefallen sind. Im Heim, es hieß explizit, das ist primär Sache der Staatsanwaltschaft, während bei Gavlik, im Fall Gavlik, die Sorgfaltspflicht der Whistleblower derartig hochgehängt wurde, die Anforderungen waren derartig überzogen, dass jetzt sogar gegen diese Kammerentscheidung vorzugehen, da gibt es noch eine Möglichkeit, am EGMR die große Kammer anzurufen, aber mit ganz geringer Aussicht.
Heine schreibt in ihrem Buch irgendwo den Satz, dass sie das so ähnlich wieder machen würde, was ich wirklich beeindruckend finde, weil das, was die Frau durchlaufen hat über all die Jahre mit all den Prozessen, der Sorge, der Angst, dem Aufwand, ich würde das nicht machen, aber man kann sich natürlich fragen, wie wichtig das auch für eine Gesellschaft ist, dass es Leute gibt, die den Mut und die Kraft aufbringen, sowas bis zum Ende durchzubringen.
Naja, sicher. Aber das, was Heinisch sagt, entspricht in vielen Punkten dem, was alle Whistleblower berichten, bis dazu hin, dass sie anschließend keine vernünftige oder gleichwertige Anstellung mehr finden, weil natürlich auch ihr Name und ihre Reputation geschädigt werden. Das ist, dass sie kein normales Leben mehr führen können, dass sie eigentlich auch hinterher nur ihr normales Leben, ihr altes Leben zurückhaben möchten, weil diese Zeit des Whistleblowing, die Zeit der Prozesse gekennzeichnet sind von Angst und Unruhe und Wissen um das Risiko und privaten Schwierigkeiten oft genug mit den Ehepartnern. Heinisch hat da das erlebt, was ganz viele Whistleblower erleben müssen und warum sich viele Whistleblower aus verständlichen Gründen eben nicht dazu entschließen können, hinzuschauen und zu reden und anzuzeigen.
Kann man nur hoffen, dass sich wenigstens im Bereich Pflegenotstand dadurch was getan hat. Ne? Sehr relativ.
Naja, jedenfalls nichts Nachhaltiges. Seinerzeit ist dann zwar eine Diskussion begonnen, um die, Sie werden sich vielleicht noch erinnern, um die Pflegetüffs, die Punkte verteilt haben, nach Kriterien, die ihrerseits wieder angegriffen wurden.
Andererseits, wenn man jetzt heute hinguckt, wie in Corona-Zeiten es doch sehr den Eindruck macht, als ob sowohl Pflegeheime als auch Kliniken stark unterbesetzt sind und die Arbeitsbedingungen sich wenig verändert haben.
Tendenz steigend, weil eben auch da aufgrund des Personalmangels die Pflegekräfte hoffnungslos überfordert sind.
Ja. Übrigens erstaunlich viel auch immer Frauen. Ich glaube 83% in der Altenpflege in Deutschland Frauen, 17% Männer.
Naja, wir sind halt die guten pflegenden Geister.
Bedeutet, dass Männer vielleicht besser bezahlte Jobs finden.
Ja, auch das.
Ja, es gibt diese konzentrierte Aktion Pflege der Bundesregierung seit 2018 mit dem Ziel mehr Ausbildung, mehr Personal, mehr Geld in Deutschland. Zentraler Punkt, soweit ich das verstehe, ist allerdings die Einwanderung qualifizierter Arbeitskräfte aus Drittstaaten. Mhm. Was für mich, du hattest eben im Vorgespräch den Brain Drain erwähnt, der da stattfindet aus anderen Ländern, Mexiko oder...
In der Wissenschaft nennt man das Brain Drain.
Ja, klar, aber das versteht man wahrscheinlich.
Analog.
Ja. Ähnlich. Für mich bedeutet das aber auch, dass man offensichtlich davon ausgeht, dass in Deutschland geborene und aufgewachsene Arbeitskräfte der Job zu stressig, zu hart, zu viel Verantwortung, zu wenig Bezahlung ist. Deswegen geht man in Mexiko suchen.
Haben wir halt in vielen Berufen, wo Drecksarbeiten gemacht werden müssen, die Deutschen nicht gerne tun. Spargelstecher, Müllleute.
Dass sie sich irgendwie schon fragen, was einem vernünftige Pflege wert ist, ne? Problem ist, dass die Leute, die darüber
entscheiden... Richtig, und darum muss die Gesellschaft sowas ja eben wissen dürfen. Ja. Und darum ist es so wichtig, dass über sowas auch von den Whistleblowern öffentlich geredet werden darf. Ja. Das ist ja der Punkt, dass diese aus der Loyalitätspflicht abgeleitete Stufenregelung, gerade in Deutschland, das was nur dazu, der Bene kein Gesetz ist...
Dazu führt, dass die Sachen unterm Teppich bleiben.
Genau.
Ja, und es geht ja auch gar nicht darum, dann die detaillierten Firmeninternen nach außen zu tragen, aber dass man so gesellschaftliche Debatten anstößt an diesen Punkten.
Ja, ich sage immer, alles, was die Gesellschaft im Kern angeht, muss von der Gesellschaft gewusst werden dürfen. Und dieses Primat der internen Abhilfe bedeutet genau das Gegenteil. Es bedeutet den Erstzugriff, den exklusiven Erstzugriff des Arbeitgebers auf die Information. Und in der Folge kann er sowohl mit der Information wie gegebenenfalls auch mit dem Whistleblower nach Gutdünken umgehen.
Im Fall Brigitte Heinisch, um den Bogen nochmal zurück zum Anfang zu schlagen, in den heißen Gerichtssaal des Landesarbeitsgerichts Mai 2012, findet dann die direkte Folge des EGMR-Urteils statt. Was sehen wir da? Was ist dort passiert?
Ja, Frau Heinisch konnte eine Restitutionsklage führen. Das heißt, zu der letzten Instanz zurückgehen, deren Urteil verworfen wurde vom Europäischen Gerichtshof. Und diese Verhandlung nochmal führen, den Prozess nochmal führen. Und das hat bei Frau Heinisch dann auch dazu geführt, dass sie von Vivantes einen für seinerzeitige Verhältnisse recht ordentlichen, eine recht ordentliche Entschädigung erhielt, für die sie sich aber sehr verkämpfen musste, in diesen 5 Stunden vor Gericht, an diesem heißen Tag, an den wir uns alle noch mit Grauen erinnern. Der Richter wollte offenbar einen Vergleich erreichen und hat auch Frau Heinisch klargemacht, dass sie ansonsten mit weiteren vielen Prozessjahren zu rechnen hätte.
Und Vergleich, ich habe vollstes Verständnis dafür, dass Frau Heinisch den Vergleich angenommen hat, aber Vergleich bedeutet, dass man kein abschließendes Urteil vom
Richtig,
Gericht bekommen hat.
dass man, und genau darum ging es Frau Heinisch. Frau Heinisch war eben keine Person des Vergleichs. Sonst hätte sie vieles von dem, was sie ja auf sich genommen hat,
Aber
auch gar nicht
nach
erst auf sich genommen.
7 Jahren der juristischen Auseinandersetzung vollkommenes Verständnis dafür, dass man am Ende einen Vergleich schließt,
Ja,
oder auch schon vorher.
zumal der Richter eben einen fast unmöglich zu führenden, entgegen der Rechtsprechung des EGMR, einen fast unmöglichen Nachweis verlangt hat über einen Satz, der gesagt worden, über einen Halbsatz, der gesagt worden sein soll von der Heimleitung. Das muss man sich mal überlegen. Wir haben ein langes Urteil des EGMR und der EGMR sagt, die Nachforschung und die Beweisführung, das ist Primärsache der Staatsanwaltschaft. Und der Richter sagt, Sie haben da gesagt, Kürzel setzen nicht vergessen. Womit was Heinisch und was alle anderen Pflegekräfte so verstanden haben, dass sie, obwohl sie eine Leistung nicht erbracht haben, eben ein Kürzel in die Dokumentation hätten setzen müssen. Das wurde so verstanden. Aber das lässt sich nicht beweisen. Gell, der so etwas macht, die Heimleitung, die fordert nicht schriftlich zum Betrug auf. Wie willst du das beweisen? Und dann hat Heinischs Anwalt gesagt, okay, das können wir nicht beweisen. Und dann hat der Richter gesagt, ich rate aber doch zum Vergleich, kann ich helfen?
Bleibt zu hoffen, dass sich Dinge ändern mit der europäischen Richtlinie, Whistleblower-Richtlinie, die zurzeit, die bis Ende 2021 in deutsches Recht umgesetzt werden muss. Könnte man ein deutsches Whistleblower-Schutzgesetz schaffen, was in solchen Punkten Verbesserung schafft? Es bleibt abzuwarten, ob das wirklich der Fall sein wird.
Man könnte das ganz sicherlich. Die Frage ist, was die politischen Interessen sind und wie weit die Wirtschaft, deren Interesse nach wie vor am Erstzugriff auf die Informationen gerichtet ist, wie weit die Wirtschaft da mitspielen lässt.
Bleibt zu hoffen, dass die Interessen der Öffentlichkeit stärker wiegen am Ende. Wir werden das beobachten, Annegret.
Machen wir doch.
Vielen, vielen Dank. Kommen
Ja.
wir zum Ende.
Hör mal, wir sollten öfter solche Diskussionen führen hier.
Mein Name ist Thomas Kastning. Mein Name ist Thomas Kastning und mir gegen... Mein Name ist Thomas Kastning und...